Oh ja.
Okay.
Das probiere ich mal, ja. Ja, liebe Geschwister, wir sind ja im Matthäus-Evangelium und inzwischen beim Kapitel 3 angekommen. Und wir haben das letzte Mal noch ein paar allgemeine Dinge gesagt zum Matthäus-Evangelium. Ich habe ja auch ein Blatt verteilt, sollte, wenn man das noch fehlen, dann kriegt er auch eins. Und wir wollen heute jetzt mit dem Johannes dem Täufer uns beschäftigen, denn das Kapitel 3 beschäftigt sich mit Johannes dem Täufer. Und wir haben ja in unserem zweiten Vers gesungen von Israel, dein Weib. Ja? Und das Matthäus-Evangelium beschäftigt sich ja mit Israel, und zwar unter dem ganz speziellen Blickwinkel der Königsherrschaft Jesu Christi. Und das Matthäus-Evangelium hat dazu auch einen Spezialausdruck, nämlich Königsherrschaft der Himmel. Der kommt nur bei Matthäus vor. Ja, Königsherrschaft der Himmel. Wir lesen jetzt zunächst einmal das Kapitel ganz, die 17 Verse, Matthäus 3.
In jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt in der Wüste von Judäa und spricht: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen.
Denn dieser ist der, von dem durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht: Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade.
Der Name Johannes hatte ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel in seinen Lenden. Und seine Speichel waren Fallstrecken und wilder Honig.
Da ging zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und die ganze Umgegend des Jordans.
Und sie wurden von ihm im Jordanfluss getauft, indem sie ihre Sünden bekannten.
Als er aber viele der Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen: Otternbrot, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen?
Bringet nun der Buße würdige Frucht und denket nicht bei euch selbst zu sagen: Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag.
Schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen.
Ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch mit heiligem Geist und Feuer taufen.
Dessen Wurfschaufel in seiner Hand ist, und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer.
Dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um von ihm getauft zu werden. Johannes aber wehrte ihm und sprach: Ich habe nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir.
Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Das ist jetzt so geschehen, denn so gehört es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da gab er ihm nach.
Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser, und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe.
Ja, vielen Dank. Wir wollen jetzt uns mit Details zu dem Dienst Johannes beschäftigen. Und den ersten Teil, den haben wir ja schon betrachtet. Und da ist in den Versen 4 Johannes äußeres Erscheinungsbild beschrieben. Und wir haben das letzte Mal schon die Stelle gelesen. Es heißt ja dort: Er hatte seine Kleidung von Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel. Ja. Und wir haben die Geschichte gelesen vom Ahasja, dem Sohn Ahabs. Ja. Und er hat ja seine Leute zum Gott von Ekron, zum Belzebub geschickt, um zu fragen, ob er von dem Bett, das er gerade bestiegen hatte, in seiner Krankheit wieder rauszukommen. Und dann ist ihm ein Mann mit Herren und Gewand und mit ledernen Gürteln erschienen. Und deshalb ist es auch so beschrieben, ja, weil nämlich der Johannes, der Täufer, in der Kraft Elias seinen Dienst getan hat. Ja. In Matthäus 11 haben wir das letzte Mal gelesen, da lese ich wiederholend nur den Vers 13. Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt, bis auf Johannes. Und sagt er, Herr Jesus, und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der kommen soll. Denn in Matthäus 40, Vers 3 wird ja jemand vorher, wird ja jemand verkündet, von jemandem gesagt, der dem Jahweh vorher wandeln wird. Und das ist dann der Elia gewesen. Oder wird der Elia sein. Und jetzt ist natürlich so, es sind manche schlaue Leute draufgekommen, ja, es gibt vielleicht doch die hinduistische Reinkarnation in der Bibel. Aber in Lukas 1 wird uns was anderes gesagt. Und zwar, lese ich auch nochmal vor, und da kriegt der Zacharias vom Engel Gabriel Folgendes gesagt, unter anderem, ja, Lukas 1, 15 bis 17, ich lese es mal selber vor. Denn er, der Johannes, wird groß sein vor dem Herrn. Weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken. Das heißt, er wird ein Nasiräer sein. Ja, das ist das typische Kennzeichen eines Nasiräers nach dem Gesetz. Und schon von Mutterleib mit Heiligem Geist erfüllt werden. Ist von keinem anderen Menschen in der Bibel so berichtet. Ja. Von David heißt es nur, der Geist kam ihm über ihn und hinfort. Ja, also der Geist Gottes war auf David, ab seiner Salbung ist er von Gott weggenommen wurde. Ja. Aber sonst ist es von keinem anderen Menschen so gesagt. Also, und jetzt kommt seine Bestimmung und er wird viele, Vers 16 in 1. Lukas 1, und er wird viele Söhne Israels zu Yahweh, das können wir deshalb hier einfügen, weil im Griechischen kein Artikel dort steht, ja, wird er zu dem Herrn, ja, zu Yahweh, ihrem Gott bekehren, also zu Gott Israels. Und Vers 17, er wird vor ihm hergehen in dem Geist und der Kraft des Elia, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und ihm Gehorsam mit zur Einsicht von Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Auch hier könnte man wieder Yahweh einsetzen. Ja. Und das ist ein Zitat aus Maleachi Vers 4 und 5, wobei das in manche Übersetzungen eine andere Verszählung hat. Und dort ist nämlich von dem kommenden Tag Jahwes die Rede in Maleachi 4. Und dort heißt es auch in Kapitel 4, das schlagen wir jetzt mal geschwind nochmal auf, Maleachi 4. Und ich bitte, dass jemand, der eine andere Verszählung hat von euch, uns das mal nennt. Ich habe das dummerweise nicht ausgeschrieben. Maleachi 4, Vers 4 und 5. Da heißt, gedenke des Gesetzes Mose, meines Knechtes, welches ich ihm auf Horeb an ganz Israel geboten habe, Satzungen und Rechte. Siehe, ich sende euch Elia, den Propheten, ehe der Tag Jahwes kommt, der große und furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern wenden, auf das ich nicht komme und das Land in den Bann schlage. Ich weiß nicht, hat jemand eine andere Verszählung?
Ja, ja, doch.
3, Vers 22 und 23. Ja, ja. Ja, danke schön. Also Maleachi 3, Vers 22 und 23 und 24. Ja. Und dort ist auch von dem Tag Jahwes, dem Großen und Furchtbaren, die Rede. Das heißt also, bevor der Tag Jahwes, der Zornestag kommt, kommt offensichtlich der Elia mit dieser Aufgabe. Und das hat viele Brüder auch dazu geführt, einen der beiden Zeugen mit Elia zu identifizieren. Mhm. Ja. Es ist sehr naheliegend, ja, obwohl wir trauen es unserem Gott zu, dass er nicht nur zwei Zeugen schickt, ja, sondern dass der Elia auch noch auftritt. Ja. Aber es liegt nahe, dass einer der beiden der Elia ist. Übrigens wird der Daniel auch am Ende der Tage zu seinem Lose auferstehen. Das steht im nächsten Vers vom Danielbuch, Daniel 12. Ja, also wer sich das aufschreiben will, ich glaube Vers 13, 12, 13. Das wollen wir jetzt nicht lesen. Wir sehen also jetzt hier bestätigt die damals mit Händen greifbare Nähe der Königsherrschaft der Himmel, bedingt zuvor den Tag Jahwes des Großen und Furchtbaren, nämlich ein Gericht über Israel. Und genau das ist die Drangsal Jakobs nach Jeremia 30, Vers 7 oder der 70. Danielsche Siebener, wie er in Daniel 9, Vers 27 ist, glaube ich, angesprochen wird. Und wenn wir jetzt in der Pfingstrede des Petrus lesen würden, dann würden wir dort auch den Tag Jahwes finden. Ja? Er zitiert dort aus Joel und er ändert dann die Joelsche Verheißung ab, dass Jahweh seinen Geist über alles Fleisch ausgießt in Jahweh gießt von seinem Geist aus über alles Fleisch. Also nur ein Teil. Das bedeutet, dass diese Gesamtausgießung des Geistes über alles Fleisch nur aussteht. Ja. Das als Nebenbemerkung. Prompt spricht auch der Johannes in unserem Text, wenn wir jetzt nach Matthäus 3 zurückkehren, Matthäus 3, von einem kommenden Zorn in Vers 7. Ja. Und da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Jetzt gehen wir erst zum Vers 5 und 6. Die Predigt des Johannes tat ihre Wirkung, lesen wir da. Ja? Da ging zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und die ganze Umgegend des Jordan. Und sie wurden von ihm im Jordan getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Das war die Aufgabe des Johannes, haben wir ja auch schon betrachtet gehabt, zu taufen und ja, den Leuten die Buße abzunehmen. Wir hatten auch schon betont, dass das ein absolutes Novum war, denn jeder Israelit wusste, wenn ich eine Sünde begehe, dann muss ich mit dem Opfertier zum Tempel gehen und dann muss ein Priester für mich opfern. Und jetzt kommt einer daher und sagt, es reicht, dass du deine Sünden bekennst und im Jordan untertauchst. Bitteschön, ja. Also da das können wir uns gar nicht vorstellen, wie, ja, was das für ein Einschlag eines Meteoriten war in der Geistlichkeit der Pharisäer. Das müssen wir auch bedenken, ja. Und deshalb kann man auch verstehen, dass viele da zunächst einmal skeptisch waren. Jetzt das Volk, das die Pharisäer immer für dumm verkauft haben, ja, die haben das gemacht, was Gott wollte. Sie handelten nach dem Ratschluss Gottes entsprechend und waren damit auf den Empfang des unmittelbar auf Johannes folgenden Messias vorbereitet. Vers 7 bis 12, jetzt sind in unserem Text, wie später der Herr Jesus selber, so hatte bereits Johannes seine Nöte mit den Pharisäern und Sadduzäern. Das hatten wir vorhin in Matthäus 11 schon mal angesprochen gehabt. Ja, also, dass dem Reich der Himmel Gewalt angetan wird, seit Johannes des Täufers, seit er also aufgetreten war und die Königsreichsbotschaft gepredigt hat, sind Leute gekommen, die haben sich versucht, dieser Botschaft zu bemächtigen und sie für ihre Zwecke umzubauen. Ja, das war immer so. Bitte?
Bis heute.
Das ist immer so gewesen, immer wenn Gott was verkündigen ließ, ja, und besonders wenn er einen Einschnitt gemacht hat, ja, also mein, von einer Haushaltung in die nächste gegangen ist, dann war der Teufel sofort auf dem Plan und hat die neue Botschaft versaut, ja, sagt der Schwabe. Ja. Also verunreinigt für die Leute, die das nicht verstanden haben, jetzt gerade am Telefon. Entschuldigung.
Ja. Wenn da steht, dass die kommen, dann die Pharisäer und Sadduzäer zur Taufe. Na, heißt das nicht, dass die sich Taufe hinlassen?
Nee, das werden wir gleich lesen. Okay. Ja, ja. Da gab es sicher welche dabei, die das angenommen haben. Ja. Ja. Der Nikodemus hatte auch der Herr Jesus angenommen und hat sich nur im Verborgenen gehalten, ja, weil er sonst seines Amtes enthoben worden wäre. Ja. Er war nicht in letzter Sinne konsequent. Aber das sollen wir nicht berichten, nicht richten. Ja. Auf jeden Fall, in Matthäus 11, Vers 12, da steht ja, aber von den Tagen Johannes, habe ich gerade schon gesagt, bis jetzt, also bis der Herr Jesus aufgetreten ist in Matthäus 11, wird der Königsherrschaft der Himmel Gewalt angetan und Gewalttuende reißen es an sich. Ich möchte hier nur an das Gleichnis vom Sauerteig erinnern, das der Herr Jesus später erzählt hat. Das Mehl war die Königreichsbotschaft und das Weib, die Frau, die heimlich den Sauerteig hineingeschafft hat, das waren die Pharisäer und Sadduzäer mit ihrer Lehre. Die haben das Evangelium der Königsherrschaft verdorben. Ja? Und deshalb ist dann der ganze Teig durchsäuert. Und wenn das Evangelium mit Zusätzen versehen wird, dann wird es zu einem Unevangelium oder zu einem Nicht-Evangelium. Ja? Das muss uns einfach klar sein. Und deshalb warnt uns die Schrift vor irgendwelchen Zusätzen menschlicher Art zur Gottesbotschaft. Und diese Gewalt, die geht von denen aus, die der Johannes hier in unserem Vers 7 Otternbrut nennt. Ja, und es waren viele, ich sage es ganz bewusst, nicht alle, sondern viele der Leute des jüdischen Klerus. Und sie haben nach Vers 9 Johannes gegenüber genauso geredet, wie später der Herr Jesus in Johannes 8, Vers 39. Er hat sie von vorne weg gesagt, denket bloß nicht bei euch selber und saget, wir haben Abraham zum Vater. Ja? Und das haben sie ja dem Herrn Jesus später vorgeworfen. Wir sind ihm als jemandes Nächtig gewesen und wir sind nicht aus Hurerei geboren. Ja, das war ein Seitenhieb auf die Jungfrauengeburt Jesu. Und wir haben Abraham zum Vater, also brauchen wir dich gar nicht. So einfach war die Argumentation.
Aber auch das Gegenargument hat in sich.
Bitte?
Das Gegenargument hat es genauso in sich. Gott könnte dem Abraham ohne Probleme aus diesen Steinen Kinder erwecken.
Ja.
Er braucht euch nicht.
Exakt. Genau. Ja, sehr gut gehabt. Ja. Das ist das Gegenargument dort. Und jetzt kommen wir das zu dem, was Annette angesprochen hat, Lukas 7, 28 bis 30. Ja, möchte euch alle erwundern, ja, stellt Frage und der Beiträge. Ich muss keinen Monolog halten und ich muss nicht eine Abhandlung bis zum Ende mit Gewalt durchbringen, ja, keine Angst, ja. Es ist sehr gut, wenn wir miteinander hier zusammentragen. Auch die Geschwister am Telefon dürfen Fragen stellen, ja, ich möchte mir mal explizit sagen, einfach Stern 1 und dann losreden, ja, weil wir nicht warten, bis jemand Luft holt. Ja. Und wir machen dann Stopp und hören euch zu. Ja, also nochmal Lukas 7, 28 bis 30. Jetzt, da spricht der Herr Jesus wieder von Johannes dem Täufer. Das war ja auch ziemlich am Anfang. Denn ich sage euch, unter den von Frauen Geborenen ist kein größerer Prophet als Johannes der Täufer. Aber der Kleinste oder Geringste im Reiche Gottes oder in der Königsherrschaft Gottes ist größer als er. Und jetzt kommt die Bemerkung, die steht dummerweise in Klammer, es ist aber viel mehr als eine Klammerbemerkung. Und das ganze Volk, also die, die da sich unter die Taufe des Johannes gestellt haben, das ganze Volk, das zuhörte, und die Zöllner rechtfertigten Gott, indem sie mit der Taufe Johannes getauft worden waren. Die Pharisäer aber und die Gesetzesgelehrten machten in Bezug auf sich selbst den Ratschluss Gottes wirkungslos, indem sie nicht von ihm getauft worden waren. Ja? Und das bedeutet, wenn Gott sagt, du musst von A über B nach C laufen, und ich komme dann auf die Idee, nee, ich mache eine Abkürzung von A nach C. Das wird nicht tun. Mhm. Ja? Also, und A, B heißt, hören auf die Botschaft des Johannes, B, sich der Taufe unterziehe, C, den Christus erkennen. Ja? Das war die Reihenfolge von Gottes Botschaft durch den Johannes. Und deshalb wundern wir uns später nicht, dass die Pharisäer ständig Zeichen sehen wollen vom Herrn Jesus, ja, und dass sie ständig fragen und ihn fragen, mit welcher Vollmacht tust du das, obwohl der Nikodemus den Herrn Jesus bekannt hat, schon ganz am Anfang seines Dienstes, dass nur jemand, der von Gott gekommen ist, sowas machen kann wie er.
Man sagt da nur, wir wissen.
Ja, wir wissen. Ja. Und das erhärtet ja die Schuld der Pharisäer. Ja. Genau.
Und so nennen sie eine ehebrecherische Generation.
Ja, nicht umsonst.
Mhm. Also, die vertritte Zeichen.
Mhm. Genau.
Da brauchen wir das nicht.
Ja.
Und wenn sie gekommen sind und haben sich nicht taufen lassen, dann war das die sogenannte Gaffer.
Ja, stimmt. Genau, und die hätten sich einfach über das gestellt. Ja. Ja. Und deshalb hat der Johannes sie auch sofort so angesprochen. Ja. Und er sagt ja nicht, sie hätte es gesagt, denket nicht bei euch selbst. Ja. Der Herr Jesus, der hätte können sagen, warum denkt ihr das? Weil der konnte ins Herz gucken, ja. Mhm. Der Johannes konnte das nicht, aber er konnte an ihrer Reaktion sehen, was das, warum die eigentlich da sind. Und deshalb sagt der Johannes, sie ist dieses, oder sagen wir mal, das, was wir jetzt gelesen haben, das wäre würdige Frucht der Buße gewesen, sich eben seiner Ordnung, die er verkündigt hat, zu unterordnen. Ja, also Buße zu tun und die Taufe über sich ergehen zu lassen, war die Voraussetzung für das Erkennen des Sohnes. Und es hätte ja für die würdige Buße, Frucht der Buße hätte auch bedeutet, dass sie die Überlieferung der Ältesten hätte müssen über Bord werfen. Und es war ja viel mehr als das Gesetz. Ja? Also die fünf Bücher Mose, was die damals als Gesetz hatten und die Propheten, das ist mit Hunderttausende von Artikeln und Zeugs damals schon versehen worden. Ich möchte es nicht komplett verurteilen. Es war sicher teilweise in guter Absicht geschehen, ja, um ja nicht das Gesetz zu übertreten. Aber es waren Zusätze. Und die haben inzwischen das Original verdeckt, dass es zur Unkenntlichkeit, ja, verdorben war, das Original. Schon bei Jeremia lässt man das in Jeremia 8.
Das kommt
ja wieder
später beim Essen, wenn es ums Essen geht,
ja. Ja,
kommt genau das Thema raus. Da sagen die Pharisäer zu Jesus, wieso?
Lauter.
Wieso gehen deine Jünger her und übertreten die Überlieferungen der Väter?
Ja, ja.
Ja? Und dann kriegen sie aber ein Backpfeife.
Ja, genau. Ja. Ja, hätten sie im großen Stil das getan, also als Volk und vor allem auch die Obersten, dann wäre ja der Herr nicht am Sandpfahl geendet, sondern auf dem Thron Davids. Ja. Weil dann hätte die Pharisäer sagen müssen, das, was der Johannes predigt, das steht schon da und da und da und da im Gesetz und die Propheten. Hat nicht halt Jesus zu den zwei Emmausjüngern nachher gesagt, ja Leute, ihr glaubt nicht allem, was geschrieben steht. Musste nicht der Christus leiden? Und dann von Anfangen von Mose ganz durch hat er ihnen nachgewiesen, ja, was ihn betrifft. Und im Johannes 5, 39 steht es, glaube ich, sagt er, die Schrift zeugt von mir. Ja. Deshalb in unsere Väter in Christo haben immer gesagt, wenn wir ins Alte Testament gehen, dann müssen wir eigentlich das unter dem Fokus tun, den Christus zu suchen und dann auch zu finden. Ja, ja. Denn zum Beispiel der Simeon, der auf den Trost Israels wartete, der hat ja den Christus auch erkannt, schon als Kleinkind. Und die Anna, von der heißt, die wartete auf Erlösung. Lukas 2, die Prophetin Anna aus dem Stamm Aser, die haben das ja erwartet. Und damals, wer das damals erwartete, hat den Johannes sofort erkannt, als der, von dem der Jesaja und der Malachi vorher geschrieben hatten. Ja? Und andere Propheten. Und in Vers 10 und 12 in unserem Text, ja, da beschreibt der Johannes, was der kommende Messias an Reinigungen zu Beginn seiner Königsherrschaft vornehmen wird im Volk Israel und dann auch in den Nationen. In Vers 10 finden wir auch den Feigenbaum wieder, den der Herr am zweiten Tag seines Einzugs in Jerusalem verflucht hat, nachdem er am ersten Tag den Tempel gereinigt hat. Zuerst den Tempel gereinigt und dann hat er einen Feigenbaum gefunden, Matthäus 21, 17 bis 20. Das lese ich jetzt mal vor, Matthäus 21, 17 bis 20. Und er verließ sie und ging zur Stadt hinaus, nach Bethanien. Entschuldigung, ich muss noch schön warten, bis ihr es aufgeschlagen habt. Nochmal, Matthäus 21, 17 bis 20. Und er verließ sie und ging zur Stadt hinaus, nach der Tempelreinigung, und übernachtete daselbst. Des Morgens früh aber, als er in die Stadt zurückkehrte, hungerte ihn. Und als er einen Feigenbaum, in Klammer Israel, am Weg sah, ging er auf ihn zu und fand nichts als an ihm als nur Blätter. Und er spricht zu ihm, nimmermehr komme Frucht von dir für dieses Zeitalter. Nur für dieses Zeitalter, heißt es so wörtlich. Und danach ist offensichtlich wieder Frucht, mit Frucht zu rechnen, eben im Tausendjahrreich. Und jetzt heißt, und alsbald verdorrte der Feigenbaum. Und in Markus 11 wird uns gesagt, Vers 20, dass er über Nacht verdorrt ist. Von der Wurzel an. Also der Markus hat es genauer noch beschrieben. Und der Petrus hat am nächsten Morgen, als der Herr Jesus wieder zurückkam, ja, in die Stadt, hat er, der Petrus den Feigenbaum gesehen. Und dann hat er gesagt, in Vers 20, als die Jünger es sahen, verwunderten sie sich und sprachen, wie alsbald ist der Feigenbaum verdorrt. Also über Nacht, am Vortag, verflucht, ja, und über Nacht, morgens gingen sie rein, dann hat der Herr Jesus den Feigenbaum verflucht, und am nächsten Morgen haben sie registriert, dass das auch so der Fall war.
Ja, aber Albert, da gibt es doch irgendwo Stellen, wo es geheißen hat, es war noch nicht Zeit der Feigen.
Ja.
Wo ist das? Wo ist das? Wo kommt das?
Der steht auch da. Das ist in Markus. Da gehen wir schön hin. Wenn du das fragst, das ist gut. Also Markus 11.
Steht es so da?
Ja, ja.
Das war noch nicht Zeit der Feigen.
Ja. Das steht da. Das ist richtig.
Markus 11, Vers 13.
Ja. Markus 11, 13. Und als er von Ferne, steht da sogar, einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, ging er hin, und ob er vielleicht etwas an ihm fände. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als nur Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Ja, das ist ein großes Reiz. Mhm. Ja. Das Reich war noch nicht da. Also war noch nicht die Zeit der Feigen. Ja. Und der Jesus kam ja, um das Reich vorzubereiten. Und der Jesus hat auch gemerkt, und Gott wusste das ja schon lange, dass Israel die Botschaft ablehnen wird. Und wir wissen erst von Paulus, später geoffenbart, dass es um unsere Willen so war. Ja. Dass der Herr ja in seinem geheimen Willen, haben die Brüder immer gesagt, ja, Israels Sünde benutzt hat, um die Erlösung des ganzen Kosmos zu bewirken. Ja. Und deshalb hat der Herr Jesus mit seiner Handlung hier, ja, der Herr Jesus war jetzt hier gekommen, ja, und das Reich war nahe, wenn sie das angenommen hätten. Ja, es war also aber noch nicht die Zeit der Feigen. Der Herr wusste aber, dass der Feigenbaum eben nicht Frucht bringen wird, jetzt, sondern erst am Ende des gegenwärtigen Zeitalters, wenn das neue Zeitalter kommt. Und deshalb hat der Herr Jesus den Feigenbaum verflucht und hat auch bestimmt, wie lange keine Frucht von ihm kommt. Und es ist streng genommen ungefähr die Zeit der Bildung der Gemeinde Jesu, des Leibes des Christus. Ja. Ein paar Jahre später. Right? Der Herr Jesus war ja zu dem Zeitpunkt war er bereits fast 3,5 Jahre in Israel unterwegs. Ihr müsstet mal das Gleichnis von die Gleichnisse über den Feigenbaum da behandeln. Das möchte ich jetzt nicht machen, ja. Also, aber es ist gut, dass der Konrad das gefragt hat. Das müssen wir mal tun, ja, weil dann merkt man das nämlich, dass es alles super Sinn macht, ja, was da gelaufen ist. Und der Herr Jesus hat ja auch einen Termin angegeben. Wie gesagt, wie lange diese Unfruchtbarkeit dauern wird. Nämlich für dieses Zeitalter, das aktuelle, im ersten und danach wird es Frucht bringen. Israel ist damit auch klar, dass jetzt wir von Israel keine Frucht erwarten können. Ja, das wäre Irrsinn. Ja, Israel ist eine ungläubige Nation noch. Ja, mit Auserwählten, die auch zum Leib des Christus gehören, die da drin wohnen, so wie auch bei uns. Und Gott bereitet jetzt Israel durch all diese Elende, durch die es noch gehen muss, auf diese Zeit der Frucht vor. Ja, der Johannes spricht ja auch ganz klar davon, dass offensichtlich ein Gericht noch aussteht, nämlich der kommende Zorn. Zu dem spricht er in Vers 7. Kapitel 3. Wir haben Matthäus 3, Vers 7. Und er hat gesagt, ihr Pharisäer, ihr versucht euch um den Zorn herum zu mogeln. Ja? Der kommt. Und er hat... Da kommen wir jetzt ja auch noch dran, dass der Herr sein Volk reinigen wird. Ja? Und wir sehen ja, also das, was wir da gerade gelesen haben, den Matthäus 21, das ging ja der Tempelreinigung hinter nach. Also es kam nach der Tempelreinigung. Und der Herr Jesus hat während seines Dienstes alle Krankheiten geheilt, alle Gebrechen geheilt, er hat Dämonen ausgetrieben, er hat also das Land und das Volk gereinigt. Er hat zum Schluss den Tempel gereinigt, er hat zweimal den Tempel gereinigt sogar, ja, das ist zweimal berichtet. Damit war praktisch das Haus gekehrt, ja, war vorbereitet auf die Annahme des Königs. Und als er in Jerusalem einmarschiert ist auf dem Esel, da wäre die logische Konsequenz gewesen, dass Israel, weil genau dieser Vorgang in Saharia vorausverkündigt worden ist, dass er auf einem Eselsfüllen reitet, der König. Ja? Dort war die letzte Chance für das Volk, ihn als König zu akzeptieren. Und die Leute, die ihn empfangen haben, dort, die haben ja sogar von dem König David gesprochen. Ja, in Markus berichtet es wunderschön, könnt ihr dort mal nachlesen. Das möchte ich jetzt nicht weiter vergießen, sonst geht es zu breit auseinander heute Abend. Ja. Ich möchte nur noch die Bemerkung machen, was da passiert ist mit dem Feigenbaum, das ist dann im Jahre 70 nach Christus umgesetzt worden. Ja. Israel wurde vertrieben unter alle Nationen, die Stadt zerstört, der Tempel zerstört, ja, das ganze Judentum wurde sozusagen vernichtet durch die Römer.
Da ist heute übrigens der Trauertag in Israel.
Ja, genau, der war jetzt. Ja,
jetzt
ist er vorbei. Er hat gestern angefangen, 9. Av, also ja, genau. 9. August hat es angefangen. Mhm. Ja. Und die Dauer, dieser ja, Verfluchung des Feigenbaums, also die Dürrezeit, die lief ungefähr bis 1881. Und dort hat die erste Heimkehrwelle und das Land der Väter begonnen. Und bis dahin war das Land echt öde. Und das hat dann schließlich zur Staatsgründung geführt. Und damit müssen wir sagen, der Baum ist wieder lebendig. Ja, und er treibt Blätter. Und der Jesus sagt, wenn der Blätter treibt, dann ist der Sommer gleich das Reich Gottes, gleich das Reich der Himmel nahe herbeigekommen. Das heißt, wir sind jetzt ein Stück weit ähnlich wie damals zur Zeit Johannes des Täufers. Und die Zeit wird exakt gleich laufen ab dem Zeitpunkt, wenn die beiden Zeugen auftreten. Ja? Weil dann sind zwei Zeugen da, die genau das gleiche predigen, was der erste Zeuge damals beim ersten Kommen gepredigt hat. Und dann wird sich mit Sicherheit die Taufe wieder wiederholen im Wasser und so weiter. Und die zwei Zeugen werden sagen, jetzt dauert das ganze Ding noch 7 Jahre, das können die ganz klar sagen. In der Offenbarung steht es. 2x3,5 Jahre. Dann kommt der Herr Jesus wirklich sichtbar wieder. Ja.
Darf ich noch kurz zum Feigenbaum?
Ja, bitte.
Ganz banal. Ohne diese prophetische Auslegung von dem Feigenbaum wirkt die Begebenheit mit Jesus ja richtig gemein. Was hat denn der Feigenbaum dafür?
Ja. Ja, ja, also, genau.
Wie gesagt, da brauchen wir die prophetische Auslegung, sonst wird das...
Macht es keinen Sinn.
Macht es keinen Sinn und da wird ja dann Jesus quasi sogar als gemein dargestellt. Ne?
Ja, ja, genau. Ich
weiß doch genau, dass die jetzt keine Frucht bringen, was für Frucht sind.
Ja,
aber
ja.
Die prophetische Auslegung macht dann voll Sinn.
Die macht Sinn, ja, genau. Ja. Vers 11. Zeigt uns jetzt ein ganz wichtiges Teil der johannäischen Botschaft. Vers 11, den lese ich jetzt nochmal vor. In Kapitel Matthäus 3. Ich zwar taufe euch, und jetzt könnt ihr durchstreichen mit, es heißt im Wasser, zur Taufe, zur Buße. Der nach mir kommende aber ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht wirklich bin. Und jetzt heißt weiter, er wird euch in heiligem Geist taufen. Nur er kann das. Im heiligen Geist taufen. Dessen Borschaufel in seiner Hand ist, und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln, die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Da ist das Gericht wieder angesprochen, da kommen wir noch dazu. Das heißt, hier zeigt uns die Schrift klar die Abfolge der Taufen, die Gott in seinem Heilsplan vorgesehen hat. Wir haben vorhin im Lukas 7 gelesen, dass es Ratschluss Gottes war, dass ganz Israel durch diese Taufe des Johannes durch muss. Und da gibt es kein Wenn und Aber, ja, der Herr wird es durchziehen. Ja, weil es nur so geht, nach seiner Ordnung. Er überspringt es nicht und er sagt, weil jetzt ein paar das nicht machten, jetzt tun wir das halt abschaffen und machen was Neues. Das macht Gott nicht. Ja, sondern Gott macht immer das, was er angeordnet hat, vollständig. Und dann kommt das Nächste. Das heißt, die Taufe Johannes sollte so lange praktiziert werden, ja, bis das ganze Volk durch die Taufe des Johannes durchgeht. Und darauf folgt dann die Taufe im Geist und Feuer. Geist und Feuer. Das Feuer zeigt Vers 12 zum Verzehren des Spreues. Ja, jetzt ist die Frage, jetzt steht da unauslöschliches Feuer. Jetzt frage ich euch, wie lang brennt Streu?
Nicht mehr leuchten.
So. Und was passiert dann mit dem Feuer?
Es erlischt.
So. Also das Feuer brennt so lange unauslöschlich, bis kein Spreu mehr da ist. Oder? Ja. Ganz klar.
Vorher kannst du es auslöschen.
Ja, genau.
Ja, oder sind noch andere Brennstoffe mit dem Spiel?
Ja, ja, natürlich. Aber brennbares. Ja, ja. Der Salomo drückt es in die Sprüche mal so aus, leider kann ich den, den Ort nicht angeben, wo kein Holz ist, ja, erlischt das Feuer. Mhm. 1. Korinther 3 sagt der Paulus, da kommen wir jetzt drauf, ja, was passiert zum Beispiel für die Gemeinde am Richterstuhl des Christus? Ja, da müssen es einfach bestimmte Dinge verbrennen, ja, die mir ja, im falschen Wahn, während wir gläubig sind, ja, wenn wir da Dinge tun, die Gott gar nicht von uns will, ja, und die rein irdisch ausgerichtet sind, dann muss der Herr die verbrennen, ja, weil das hat ja keinen Wert vor ihm. Und das ist ein Reinigungsprozess, da geht es nicht um Tod und Leben, sondern einfach um alles auszusondern, was nicht Bestand hat, was nicht Weizen ist in dem Falle, jetzt auf Israel bezogen, weil Israel wird ja als Weizen abgebildet. Wolltest du was sagen?
Ja, ja. Sprüche 26, 20.
Ja.
Wo es an Holz fällt, erlischt das Feuer. Und wo kein Ohrenbläser ist, wird das halt auf.
Ja, das können wir uns auch merken. Sprüche
26, 20.
Ja, ich muss das mit schön aufschreiben. Also, wo kein Holz ist, erlischt das Feuer. Und wo kein Ohrenbläser ist, hört der Zank auf. Wenn wir also aufhören, Flurfunk, den wir hören, bei uns zu beenden, dann hört der Flurfunk aus. Ja.
Dann steht der Verleumder.
Der Verleumder, genau, das ist damit gemeint. Ja. Der Verleumder, wenn der aufhört zu verleumden, dann hört es auf. Ja, die Taufe im Wasser, die wird also später durch die Taufe im Geist abgelöst.
Mhm.
Ja, für Israel sagen alle Propheten schon, dass Gott was macht. Er wird sie reinigen von ihren Sünden. Erst bringt er sie zurück. Hesekiel 36 haben wir das vor Wochen behandelt. Und dann reinigt er sein Volk und dann gibt er ihnen einen neuen Geist. Das heißt, er tauft sie im Geist. Er gibt ihnen ein neues Herz, sagt der Jeremia, Kapitel 31 zum Beispiel. Und das bedeutet, wenn die sich in Israel unter die Taufe im Wasser gestellt haben, unter die Botschaft des Johannes, die wurde später an Pfingsten im Geist getauft. Ganz einfach. Für die Gemeinde ist keine Wassertaufe geboten, sondern ja, für Israel. So einfach ist es. Brauche ich nichts mehr weiter dazu sagen. Interessant ist auch, dass der Johannes im Wasser getauft hat, und später haben auch die Jünger getauft. Der Herr Jesus hat selber nicht getauft. In Johannes 4, Vers 2.
Ja, darf ich mal unterbrechen? Und Paulus hat gesagt, ich habe niemanden getauft, außer Christus.
Ja, genau.
Das wollte ich nur ergänzen.
Ja, vielen Dank.
Dann haben wir noch mehrere Namen genannt.
Ja, ja.
Nicht nur der, sondern mehrere Namen.
Ja, ja, sind noch mehr Namen getauft.
Genannt.
Ja. Damals war ja auch, ja, und Korinth bestand auch teilweise aus Juden. Ja, also muss aufpassen, die Königsreichsbotschaft, die lief ja bis zum Jahr 70. Also war damals, das haben wir jetzt in Neudorf und auch in Michelsberg behandelt, beide Botschaften laufen parallel ein Stück weit. Ja, und deshalb gilt für die eine das und für die anderen gilt das andere. Ja, das muss man sauber auseinanderhalten. Und da gibt es auch dann keinen Widerspruch in der Aussage. Ja. Johannes 4, Vers 2, da heißt Vers 1, und als nun der Herr erkannte, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger machte in Taufe als Johannes, und jetzt kommt die wichtige Bemerkung, wiewohl Jesus selber nicht taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und er zog wieder nach Galiläa. Ja, also der Herr Jesus hat selber nicht getauft. Der Johannes hat getauft. Das sehen wir auch hier kostbar, wie Gott es aufgeteilt hat. Vom Johannes heißt es auch, er tat keine Zeichen. Aber alles, was er über den Sohn gesagt hat, das traf ein. Ja? Und so hat der Herr Jesus Gott kein Durcheinander auf der Erde erzeugt, sondern er hat jedem seiner Boten genau das zugemessen, was sie tun sollten. Ja, der Johannes hat gepredigt das Reich. Der Herr Jesus hat gepredigt das Reich. Der Johannes hat im Wasser getauft. Der Herr Jesus hat überhaupt nicht getauft. Und der Herr Jesus hat Zeichen getan. Wunder getan. Ja, ganz kostbar, wie das alles in göttlicher Ordnung abläuft. Und keiner musste auf den anderen eifersüchtig werden. Deshalb konnte der Johannes auch sagen, ich muss abnehmen. Der Bräutigam, wegen dem ich hier bin, der muss zunehmen. Ja? Ganz kostbar, diese Gottesordnung einfach die zu sehen. Und der Paulus sagt zum Beispiel über den zweiten Adam, dass er ein lebendig machender Geist sei. Ja. 1. Korinther 15, Vers 45. Und deshalb konnte auch nur er im Geist taufen. Und nur er macht es auch heute. Ja. Und der Johannes kündigt es ja auch hier an. Da sieht man, dass man kann jetzt sogar fast hergehen und sagen, das, was der Johannes gemacht hat, das ist wie so eine Art Haushaltung. Ja? Er hat ganz bestimmte Sachen gesagt und getan. Und das ist nachher abgelöst worden durch den Herrn Jesus. Ja? Es gab also einen Übergang und Gott hat auch den Johannes ins Gefängnis gehen lassen. Der ist umgebracht worden. Ja? Für uns ein Rätsel, ja. Der war es war kaum einer so treu wie der Johannes. Ja, warum hat Gott den enthaupten lassen? Ja, das ist ein Rätsel. Für mich ist es ein Rätsel. Natürlich hat es Heilsgeschichte den Sinn, aber rein menschlich ist es ein Rätsel. Weil er war doch gehorsam. Ja, und warum muss der jetzt sein Leben lassen? Ja,
ja, also der Hintergrund ist, sage ich das jetzt, mit entsprechenden Aktionen verbunden.
Ja.
Er sagt zum Herodes, die Frau, die du hast, die führt man nicht.
Ja.
Das ist nicht richtig, was du da machst. Die Frau hört es.
Ja.
Und sorgt dafür, dass durch Intrigen und was weiß ich, was sonst alles, der Johannes geköpft wird. Man hat das Haupt des Johannes, den Herodes, gebracht. Ja.
Ja.
Er ist zwar traurig, weil er vielleicht den Zorn des Volkes spüren muss oder was weiß ich, das war ihm einfach wichtiger, aber er hat irgendwie doch eine gewisse Beziehung zu dem Johannes Geld.
Ja.
Trotzdem.
Ja.
Aber das weint noch das Problem.
Ja. Ja. Der Jesus hat ja auch sterben müssen, obwohl er nichts dafür konnte. Wegen uns, wegen mir, ja. Genau dasselbe, ja. Ich möchte jetzt an der Stelle auch in Johannes 10 das vorlesen von Johannes. Wir hatten gerade Johannes 4 gelesen, wo gesagt wird, dass der Herr Jesus nicht getauft hat, im Wasser nur die Jünger. Und die Jünger haben ja auch ein Stück weit die Botschaft weitergetragen. Auch nachdem der Johannes weg war, bestand ja noch die Forderung, dass das ganze Israel durchs Wasser geht. Ja, es ist ja damit mit aufgehoben gewesen. Ja. Die Taufe im Geist, die kam ja erst später. Ja, die wurde nur angekündigt. Ja, es wird gesagt worden, wann das kommt, aber dass es kommt. Ja. So, und jetzt heißt in Johannes 10, Vers 41 und 42, und viele kamen zu ihm und sagten, Johannes tat zwar kein Zeichen, alles aber, was Johannes von diesem, also von Jesus gesagt hat, war wahr. Und viele glaubten das selbst an ihn. Also auch wieder ein kostbares Zeugnis in Bezug auf den Dienst des Johannes, dass der fruchtbar war. Warum? Weil er über den Herrn Jesus gepredigt hat und es nachher alles eingetroffen ist. Das bedeutet, ja, dass der Johannes durch seine Predigt ein unübersehbares und vollständiges und für jeden Israeliten fassbares Bild des Messias Jesus, des Bräutigams seiner Braut Israels gezeichnet hat. Ja, das folgt daraus, ja, dass nämlich nachher viele Israeliten, die sich darunter gestellt haben, den Herrn Jesus erkannt haben und die Botschaft von ihm angenommen haben.
Albrecht,
bitte?
Vielleicht noch ein Gedanke, weil du gerade gesagt hast, du verstehst nicht, dass der Johannes umbracht wurde.
Ja.
Der Stephanus sagt in Apostelgeschichte 7, welchen der Propheten haben eure Väter nicht getötet?
Ja.
Ja?
Ja.
Also musste der Johannes, da er der Größte war,
ja,
genauso getötet würde.
Ja, ja, genau.
Und das ist zweifellos nicht schön.
Ja.
Aber war konsequent irgendwo.
Ja, ja. Ja. Und ja, ich meine, das hat mehr mit meinen Emotionen
zu tun. Ja.
Ich glaube, das geht nicht nur mir so. Ja.
Ja, ja, natürlich.
Und zumal ja der Herr Jesus quasi dazugeguckt hat, ja, und hat nichts gemacht. Mhm. Wenn jemand nach der Rosi guckt, wie macht das nicht immer schon? Ja. Es war also dem Herrn Jesus, dem Messias, zunächst vorbehalten, Zeichen zu tun. Und zwar hat er genau die getan, die durch die Propheten verkündigt worden waren. Er heilte alle Krankheiten, alle Gebrechen. Ja. Und dadurch hat er sich legitimiert als der zuvor verordnete Jesus Christus. Ja, so bezeichnet ihn der Petrus in seiner Rede in Apostelgeschichte 3. Wir lesen die Stelle mal in Apostelgeschichte 3, 19 und 20.
Bis 19 und 20. So tut nun Buße und bekehret euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn. Und er den von euch zuvor verordneten Jesus Christus sende.
Ja, das heißt auch danach noch ging es für Israel ganz einfach um Buße zu tun. Ja? Und auch die Apostel haben noch die Taufe im Wasser gelehrt. Für Israel logisch, weil nicht ganz Israel durch die Taufe durchgegangen ist. Ja? Und es ist nur insofern erweitert worden, dass der Petrus in seiner Pfingstrede sagt, dass sie dann danach den Heiligen Geist empfangen. Ja? Nach der Taufe der Buße. Ja? Das war das Neue. Gepredigt haben beide das Evangelium der Königsherrschaft der Himmel oder Gottes und dass dieselbe mit Händen greifbar nahe war. Zuerst Johannes während einer Vorlaufzeit alleine, bis dann Johannes ins Gefängnis gesetzt war, noch gemeinsam. Ja, also er war ja noch da und da ist es schon da und es lief dann parallel und dann ist der Johannes ausgesondert wurde und der Jesus hat mit seinen Jüngern die Botschaft weitergetragen. Und deshalb lesen wir vom Herrn Jesus in Matthäus 9, Vers 35 die Stelle, das habe ich jetzt schon mit meinen eigenen Worten im Laufe der letzten Minute gesagt, lesen wir den Schriftbeweis noch dazu, Matthäus 9, 35. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer. Alle Städte und Dörfer. Und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium der Königsherrschaft und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Das heißt, es war eigentlich niemand mehr da, der sagen könnte, ja, mir fehlt da noch was. Ja, weil alles, was an Not da war, hatte Herr Jesus beseitigt.
Ja, und er sagt in Johannes, weiß ich gerade nicht, ich bin gekommen, damit sie das Leben und ja. Ganze Fülle haben.
Ganze Fülle
haben. Das war ja. Gerade beschreibt.
Genau.
Nichts mehr fehlt.
Ja. Und es gibt sogar eine Stelle, die habe ich jetzt dummerweise nicht aufgeschrieben.
Zitiere mal einen Teil.
Es war Kraft da, um sie zu heilen. Und da geht es gerade um die Pharisäer. Also die waren nicht ausgeschlossen. Ja? Also von der Erkenntnis Jesu. Sondern es war im Grunde Kraft da, um sie zu heilen. Aber sie sind sie nicht ordnen, wie sie fast. Ich hab's da. Lukas 5, Vers 17. Ja, ein göttlicher Zufall. Lukas 5, Vers 17. Und es geschah an einem der Tage, dass er, nämlich der Sohn Gottes, lehrte, und es saßen da Pharisäer und Gesetzlehrer, welche aus jedem Dorf von Galiläa und Judäa und aus Jerusalem gekommen waren. Und des Herrn Kraft war da, um sie zu heilen. Also, der Benzintank ist da gestanden. Ja. Man hätte ihn müssen nur nehmen. Ja. Das ist einfach kostbar. Und ich habe es ja schon angedeutet, und wir wissen es, es ist letztlich um unseren Willen, der Nationen Willen und des ganzen Kosmos Willen so gewesen, ja, dass die Ablehnung, die von Israel dem Herrn Jesus entgegengebracht wurde, vor allem auch von den Obersten, ja, dass der Herr das benutzt hat, um für den ganzen Kosmos die Erlösung zu erstreiten, am Kreuz. So, jetzt wollen wir noch zu den Verse 13 bis 17 kommen. Das geht jetzt relativ schnell auch. Dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um von ihm getauft zu werden. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir. Ist ja klar, er hat ja selber vorhin gesagt, ja, der nach mir kommende ist viel größer als ich. Eigentlich muss ich mich jetzt ja dem Größeren unterordnen. Und deshalb hätte er das Recht, mich zu taufen. Das war sein Argument. Ja.
Oder anders ausgedrückt, er hat ein Wertesystem aufgebaut.
Der Johannes. Ein
Wertungssystem.
Ja, ja.
Und Jesus sagt, ja, das gut sei.
Ja. Genau. Vers 15 jetzt. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so sein, denn also gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Dann lässt er ihn. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald aus dem Wasser herauf und siehe, die Himmel wurden auf ihm aufgetan und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herniederfahren und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln und spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Was wir jetzt in diese Verse lesen, das beschreibt nur der Matthäus in den hier vorliegenden Einzelheiten. Die anderen Berichte, Markus 1, Lukas 3 und Johannes 1, die erwähnen nur die Tatsache, dass der Herr Jesus zu der Taufe gekommen ist und das Herabkommen des Geistes Gottes auf den Sohn des Menschen wie eine Taube und was dann der Vater über seinen Sohn bezeugt. Das steht in alle vier Berichte gleichermaßen. Der letzte Punkt, den alle vier haben, ist der herausragendste und damit der wichtigste. Denn der Vater bestätigt die Autorität seines Sohnes und damit alles, was er machte und predigte. Und Vers 13 haben wir jetzt ja da gelesen, dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um von ihm getauft zu werden. Jetzt müssen wir eigentlich sagen, das ist sehr logisch. Das war vom Vater eingeplant. Der Johannes wusste das nicht, ja, dass das so sein soll. Es ist aber aus dem Grund schon logisch, denn der Herr Jesus war Israelit. Er war nicht Christ, ja, nicht irgendeiner. Er war Israelit. Er war aus dem Stamm Juda. Und wie wir weiter oben gelesen haben, war es Gottes Ratschluss, dass ganz Israel sich der Taufe Johannes unterzieht. Und damit er als Israelit auch. Ja, logisch. Wir lesen gleich noch eine Stelle, die das erhärtet. Und hier, dann sagt er, Matthäus 3 haben wir ja gelesen, lass es jetzt so sein, denn es also gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Dann lässt er ihn. Und hier macht der Herr deutlich, dass es auch in diesem Punkt darum ging, was Vater und Sohn vorher besprochen hatten zu tun. Und der Herr erklärt dazu später in seiner Bergrede unter dem Stichwort Erfüllung dessen, was über und vom Sohn des Menschen vorhergesagt ist. Er sagt in Matthäus 5, da kommen wir ja dann noch hin, Matthäus 5, Vers 17 und 18. Das lese ich jetzt selber vor, weil ich ein paar Bemerkungen dazwischen reinmachen möchte. Wähnet nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zum Vollmaß zu bringen, so heißt sogar wörtlich. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, interessant, ja, das bedeutet, das wird auch mal so sein, dass sie mal vergehen. Ja, sagt er hier ganz klar, das ist fast ein Nebensatz, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geworden ist. Und Paulus, der offenbart jetzt später eine ganz wichtige und bestätigende Aussage, zum Dienst des Herrn Jesus an Israel. Wir lesen Römer 15, Vers 8. Römer 15, Vers 8. Das hat der Paulus nicht erfunden, sondern das ist Teil des ihm geoffenbarten Evangeliums gewesen, das der Herr Jesus ihm selber persönlich offenbart hat, nachdem er ihn vor Damaskus dann zu sich gezogen hat. Römer 15, Vers 8. Denn ich sage, dass Jesus Christus ein Diener, und an der Stelle müssen wir jetzt einfügen, Diakon steht da. Und der Wurzelbedeutung nach bedeutet das Wort wahrscheinlich einer, der durch den Staub rennt oder Staub aufwirbelt. So steht es im Lexikon gefunden, ja, im griechischen Lexikon. Ja. Durch den Staub ist nicht der Herr Jesus wie wir durch den Staub gegangen. Ja? Er ist Staub geworden, so wie wir. Ja? Er war ein Diakon der Beschneidung, sagt der Paulus hier in Vers 8. Ein Diener der Beschneidung geworden ist Begründung, um der Wahrheit Gottes Willen, um die Verheißungen der Väter zu bestätigen. Jesus ging wie wir durch den Staub. Ja, nochmal sagen, Römer 8, Vers 3, dass er in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde gekommen ist und damit gemacht hat, was wir alle nicht können. Er hat das Gesetz der Sünde und des Todes aufgelöst, ja, durch sein Erlösungswerk. Also sagt der Paulus hier, er ist ein Diener der Beschneidung, um der Wahrheit Gottes willen, um die Verheißungen der Väter zu bestätigen. Und weiter sagt der Paulus im Galaterbrief, ein bisschen später geschrieben, beziehungsweise das ist sogar vorher noch geschrieben worden, zeitlich, Galater 4, Vers 4 und 5, die Stelle, die kennen wir alle mehr oder weniger auswendig. Als aber das Vollmaß der Zeiten, Kronoi steht da, gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geworden aus einer Frau, in Klammer 1. Mose 3, Vers 15, ja, aus dir, aus deinem Samen, kommt der Schlange den Kopf zerdrückt. Ja, aus einer Frau und jetzt weiter, geworden unter Gesetz. Ja, also war der Herr Jesus unter Gesetz. Alle Israeliten waren unter Gesetz. Alle Israeliten mussten durch die Taufe des Johannes gehen. Ja, natürlich musste der Herr Jesus keine Sünde bekennen, aber er musste unter dem Gesetz, ja, wie die anderen Israeliten diese Taufe annehmen. Und der Johannes, wir wissen nicht, ob er das kapiert hat, aber nachdem der Herr Jesus gesagt hat, es geht hier um eine Erfüllung von Gerechtigkeit, ja, dass er dem gerecht wird, zu was er hier ist, da gehörte die Taufe des Johannes dazu. Und dann hat der Johannes das auch geschehen lassen. Und wir wissen, ja, dass das Gottes Ordnung war, dass er sich komplett unter das Gesetz gestellt hat. Wir sehen immer wieder zweierlei. Wenn wir jetzt das betrachtet, wir haben jetzt aus fast allen Evangelien heute was gelesen. Alle vier Evangelien und die übrige Schrift ergeben die für uns lebenswichtige Zusammenschau. Ja? Wir können nicht einzelne Bücher der Schrift auslassen, weil sonst fehlt uns genau das, was wir auslassen. Und es gibt einfach Zusammenschauen. Jedes Evangelium hat seinen Fokus auf ein bestimmtes Geschehen. Ja, bei der Taufe Johannes wird es ganz klar deutlich. Da hat der Matthäus der ausführlichste Bericht dazu. Ja, alle anderen sagen nur weniger. Nur das, der vierte Punkt, den haben alle. Ja, dass der Vater Zeugnis gab, dass das sein geliebter Sohn ist, an dem er wohlgefallen hat. Das haben alle vier. Dann der Herr Jesus kam, um zu erfüllen, beziehungsweise sogar zum Vollmaß zu bringen, was über ihn geschrieben war. Ja, das sehen wir auch immer wieder in den Evangelien, wenn wir die gebrachten. Ja, soweit für heute Abend.